Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abresch. Heute wieder Demos in ganz Deutschland, junge Menschen gehen auf die Straße für mehr Klimaschutz. Was Greta Thunberg und viele junge Menschen seit Jahren und mit viel Einsatz fordern, Wladimir Putin ist das quasi über Nacht gelungen mit seinem schrecklichen Angriff auf die Ukraine, dass Europa nämlich schneller loskommen will von Öl und Gas und sich nach alternativen Energiequellen umschauen will. Vor allem Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren total abhängig gemacht von russischer Energie und das könnte uns jetzt ziemlich teuer kommen. Wie also halten wir unsere Wirtschaft, unser Leben, unseren Lifestyle am Laufen? Können wir auf Öl und Gas aus Russland verzichten? Und falls ja, was nehmen wir stattdessen? Darüber wollen wir heute reden mit Kerstin Klein in Washington, die gerade unterwegs war in Kalifornien, wo riesige Lithiumvorkommen schlummern. Wir sprechen mit Juli Kurz in Berlin, die gerade Wirtschaftsminister Habeck zu den Ölscheichs in Katar und in die Emirate begleitet hat. Ziemlich verrückte Reise wird sie uns gleich von erzählen. Und wir haben später noch einen kleinen Stargast dabei. Rüdiger Bachmann, Volkswirt, lehrt in den USA und er hilft uns dabei, diesen globalen Energiemarkt, dieses wirklich komplexe, aber auch irgendwie faszinierende Ding, ein bisschen besser zu verstehen. Kerstin, Juli, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Ihr seid gerade beide von euren Drehreisen zurückgekommen. Dieses Zurückkommen, Koffer abstellen, Briefkasten leeren, Wäsche waschen. Ich finde, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Man ist wieder zurück im Altvertrauten, aber man bringt so viel mit an neuen Eindrücken, Erlebnissen. Wie ging es euch damit? Wie war das Zurückkommen?
Bei mir war es spät in der Nacht. Ich bin also relativ schnell einfach ins Bett gefallen. Wir sind, glaube ich, um 2.30 Uhr wieder gelandet. Aber es war eine total spannende Reise. War für mich auch das erste Mal überhaupt, dass ich auf so einer Delegationsreise mit dabei war, auf so einem Flieger von der Bundesregierung. Man hatte mir eigentlich gesagt, bevor ich den Job hier angefangen habe, das kommt ziemlich häufig vor, aber dann kam Corona. Und von daher war schon allein das für mich ein Erlebnis.
Wie war es für dich, Kerstin?
Ich fand es auch schön, mal wieder im Land unterwegs zu sein. Ich war jetzt eine ganze Weile nicht mehr auf Drehreise. Also das heißt eine ganze Weile. Im letzten Jahr war ich irgendwie dauernd unterwegs und dieses Jahr ist so ein bisschen anders aus verschiedenen Gründen. Und wir sind einmal quasi in den Hochsommer geflogen. Wir waren ja ganz im Südende Kaliforniens, fast schon in Mexiko. Und das war einfach auch so ein schöner kleiner Sommer, bevor ich dann wieder hier zurückgekommen bin in den Washingtoner Frühling. Und einfach auch wahnsinnig spannend, sich in Themen zu stürzen. Und das fand ich auch diesmal wieder wahnsinnig spannend. Mhm. Viel gelernt.
Juli, ich nehme an, dir steckt das Jetlag noch in den Knochen. Das war ein kurzer Trip, einmal um die halbe Welt, jedenfalls in den Mittleren Osten. Wie hast du diesen Trip erlebt? Wer war eigentlich alles dabei?
Also Jetlag-mäßig ging es eigentlich. Das waren am Ende, glaube ich, 3 Stunden Zeitdifferenz von den Emiraten zumindest. Aber natürlich, man schläft nicht so viel auf solchen Reisen. Mehr als 4 Stunden in der Nacht, auf die bin ich eigentlich nicht gekommen. Mhm. Mit dabei waren natürlich wir von der Presse, einige, und das Ministerium mit einer Delegation, also dem Wirtschaftsminister natürlich, aber dann auch diversen Referenten, Referatsleitern. Und es gab auch eine relativ große Wirtschaftsdelegation, die dabei war. Und das ist natürlich dann auch auf so einer Reise, wenn man eigentlich ein enges Team ist, dann kann man da auch direkt dann mit dem Chef von RWE sprechen, mit der Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp. Die sind dann ja alle mit an Bord und machen ja de facto die gleiche Reise wie wir, wobei wir natürlich von der Presse nicht überall dabei sein konnten.
Ich habe gesehen, da gibt es ein Foto auf Twitter, da sitzt Wirtschaftsminister Habeck im weißen Hemd, so ein bisschen wie man ihn hier aus Deutschland kennt, eher lässig, vor 3 Scheichs im traditionellen weißen Gewand. Man hat den Eindruck, da treffen wirklich Welten aufeinander, oder? Wie ging es euch damit?
Ja, das habe ich auch genauso empfunden, dass das ja doch ein großer Unterschied ist. Also ja, in verschiedenen Bereichen. Ich war auch zum ersten Mal in Katar und diese Glitzerwelt, die da ist, da ist ja ein gigantischer Pomp. Die haben ja ein Durchschnittseinkommen im Jahr, ich glaube, so um 50.000. Gleichzeitig hat man natürlich auch, sieht man auch, wenn man da durchfährt, dass überall Baustellen sind. Da wurde ja viel drüber berichtet, über die schlechten Bedingungen, die miserablen Bedingungen der Arbeitsmigranten. Und ja, dann auf der anderen Seite eben Habeck, der Minister, der ja auch eigentlich eher so einen moderneren Kommunikationsstil prägt. Bei den Katari war es so, dass man kein einziges offizielles Statement bekommen hat. Und von der Presse eigentlich waren wir da auch nicht wirklich erwünscht. Wir mussten eigentlich ziemlich kämpfen dafür, dass wir überhaupt zumindest sowas wie die ersten Bilder bekommen. Also von daher bekam man dann immer ein Statement vom Habeck, vom Minister, aber keins von der katarischen Seite. Also das sind schon sehr unterschiedliche Welten. Mhm. Und natürlich auch eine sehr maskuline. Es sind ja nur Scheißer, die da aufgetreten sind, um die politischen Verhandlungen zu führen. Gut, nun ist Habeck auch ein Mann, aber das Team von ihm, da ist schon deutlich diverser, beziehungsweise mehr Frauen im Team.
Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Öl- und Gaspreise drastisch in die Höhe geschossen. Die Bundesregierung will neue Energiequellen erschließen, deshalb Habeck eben auch im Nahen Osten. Wie erfolgreich, würdest du sagen, war dieser Trip?
Das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, von welcher Perspektive man das Ganze sieht. Erstmal hat ja Habeck sich da gesehen als Türöffner für die Wirtschaft. Das ist ja nicht Habeck selber, der die Deals gemacht hat oder Deals macht, sondern das sind die Unternehmen. Deshalb ist ja auch so eine große Wirtschaftsdelegation dabei gewesen. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass gelungen ist, die Tür zu öffnen, dass jetzt eben die Gasquellen der Katari auch für Deutschland sprudeln sollen in der Zukunft. Das scheint ihm gelungen zu sein. Gleichzeitig sind ja auch diese Bilder durch die Presse gegangen, wie er sich da vor dem Emir von Katar verbeugt, wie er in der Pressekonferenz doch relativ euphorisch wirkte und von großartig sprach. Das fand der eine oder andere ja dann doch eher unpassend, dass man sich darüber freut, dass man jetzt Deals mit den Autokraten von Katar macht. Also ich glaube, das ist für ihn sowieso eine schwierige Reise gewesen. Es ist ja auch ein grüner Minister. Zum einen natürlich mit den Autokraten, mit denen man jetzt Deals machen muss. Aber natürlich möchte ein grüner Minister auch nicht unbedingt um die Welt reisen und Gas einkaufen. Denn eigentlich ist ja das Ziel von Minister Habeck, dass wir klimaneutral werden. Und das ist Gas ja nun mal nicht.
Kerstin, der Ölpreis, der ist so hoch wie noch nie, nicht nur bei uns, auch in den USA. Haben die Amerikaner mit ihren großen Autos, haben die sich gewundert, dass ein Krieg, der so weit weg ist in Osteuropa, dass der solche Auswirkungen auch auf den Alltag der Amerikaner hat?
Also die Menschen hier ärgern sich schon sehr über die hohen Benzinpreise, wobei man auch sagen muss, im Vergleich zu Europa sind die natürlich immer noch sehr, sehr niedrig. Aber die ärgern sich über die hohen Benzinpreise. Und was halt Biden und seine Regierung versuchen, ist halt von Anfang an klar zu sagen, das ist Putins Preisanstieg. Also sie wollen, dass das mit Putin nach Hause geht, dass möglichst vielen Menschen klar wird, dass das seine Schuld sei. Aber zum einen ist das nicht ganz so, weil die Preise für Benzin sind schon auch im vergangenen Jahr hier schon gestiegen. Das hat viel damit zu tun, dass die Wirtschaft sich wieder erholt nach Covid und da der Bedarf steigt. Also das ist einfach vorher auch schon gestiegen. Und das andere ist, dass natürlich der politische Gegner das ganz klar benutzt und unabhängig von Fakten einfach versucht, diesen ganzen Anstieg und die gesamte Inflation, die hier in den USA herrscht, beiden politisch anzulasten. Das wird also sicher ein Thema sein, wenn hier in diesem Jahr ja wieder Kongresswahlen sind.
Unser Wirtschaftsminister, der war, bevor er in den Nahen Osten gereist ist, auch in den USA Anfang März. Dem vorweg ging, dass sich die Bundesregierung von Nord Stream 2 verabschiedet hat. Man hat diese Pipeline auf Eis gelegt. Ich kann mir vorstellen, dass sich unsere amerikanischen Gesprächspartner darüber gefreut haben. Haben Sie ihm denn im Gegenzug was anderes anbieten können? Zum Beispiel mehr amerikanisches Öl, mehr amerikanisches Gas?
Ja, also man kann davon ausgehen, dass auch Biden und alle in seiner Regierung glücklich darüber sind, dass das Thema Nord Stream 2 jetzt ad acta gelegt ist. Präsident Biden war ja selbst ein erklärter Gegner dieses Projekts, hat aber Sanktionen gegen Deutschland ausgesetzt, einfach weil er gesagt hat, das ist schon so weit fortgeschritten und auch um das gute Verhältnis zu Deutschland nicht zu beschädigen. Das ist also etwas, was ihm hier innenpolitisch geschadet hat, dass er da nicht ja eigentlich seiner eigenen Haltung gefolgt ist und dem früher schon entgegengetreten ist. Das ist, glaube ich, gut für ihn, dass das Thema vom Tisch ist. Da sind hier eigentlich alle in Washington drüber erleichtert. Und was Biden und seine Regierung ja auch gesagt haben, sie wollen Europa helfen auch, soweit das halt geht. Ne? Also hier ist ja, die USA sind ja ein großer Produzent auch von Schiefergas, das durch Fracking gewonnen wird. Und die USA haben gerade letzte Woche, also sie haben sowieso angekündigt, ihre Kapazitäten beim Flüssiggas auszubauen. Und sie haben letzte Woche auch Handelsrestriktionen abgeschafft. Das heißt, jetzt darf im Prinzip die amerikanische Wirtschaft so viel Flüssiggas auch nach Europa liefern, wie sie eben können. Und Experten schätzen, dass es mehr als 20% plus bis zum Jahresende sein können. Aber es gibt eben auch das Problem, wie dieses Flüssiggas nach Europa kommt. Ne? Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass wir keine Flüssiggas-Terminals haben. Und auch die
Noch nicht.
Genau.
Das kommt
genau, aber es hilft, genau, hilft nur jetzt nicht gerade. Und auch in Amerika, da gibt es die Flüssiggas-Terminals, um das eben für den Export dann rauszuschicken aus dem Land. Aber auch die laufen schon über. Also die USA versuchen da zu helfen. Sie können aber, glaube ich, nicht die ganze Lösung liefern. Das weißt aber du wahrscheinlich besser, Juli, die du das von Deutschland aus beobachtest.
Ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, mit dem Minister in Brunsbüttel, wo ja das LNG-Terminal hingebaut werden soll.
Das ist noch eine grüne Wiese im Moment.
Ja,
ne? Da ist noch nichts.
Wie Sie sehen, da sehen Sie nichts. Das ist nämlich noch wirklich plattes Land. Und das kann auch einen Moment dauern, bis Sie das. Also der Minister will zwar immer eine Beschleunigung haben und das soll jetzt alles viel schneller gehen und nimmt dann irgendwie so Vorbilder wie Tesla. Aber bis da das Genehmigungsverfahren zum einen durch ist, zum anderen das Ganze gebaut ist, wird das wahrscheinlich so 2-3 Jahre dauern. Also so ganz so schnell wird das nichts mit dem Flüssiggasterminal.
Russland warnt den Westen vor einem Öl- und Gasboykott. Die weltweiten Öl- und Gasmärkte würden zusammenbrechen, sollte es auch im Energiebereich zu Sanktionen gegen Russland kommen. Wirklich? Was würde bei uns hier in Europa passieren, ohne Gas und Öl aus Russland? Die russische Regierung erinnert daran, dass beispielsweise die Dieselvorräte in Westeuropa auf dem niedrigsten Stand seit 10 Jahren wären.
Ich bin Rüdiger Bachmann, Professor für Makroökonomik an der University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana.
Halten wir einen Komplettboykott von russischem Öl aus? Bei Öl würde ich sagen ja, da man es sich auf den Weltmärkten besorgen kann. Bei russischem Gas ist es schon problematischer. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sich daran eine schwere Rezession anschließen würde. Vermutlich nicht ganz so schlimm wie bei der Corona-Rezession. Im schlimmsten Fall in etwa der Größe von der Corona-Rezession. Allerdings haben wir auch das überstanden mit entsprechenden fiskalpolitischen Maßnahmen und auch verteilungspolitischen Maßnahmen, dass es eben nicht diejenigen trifft, die am unteren Ende der sozioökonomischen Leiter stehen. Insofern, wenn man die richtigen Politikmaßnahmen ergreift, dann kann man auch diese Rezession überstehen.
LNG aus den USA, LNG aus Katar. Ich fand das relativ überraschend, dass Habeck plötzlich da in der Wüste aufmarschiert. Dann habe ich ein bisschen gelesen und gesehen, dass wir ja schon ewig mit denen im Gespräch sind über Gaslieferungen. Aber so richtig sind wir nicht aus dem Quark gekommen. Woran lag das eigentlich? Waren das Menschenrechte? Gab es andere Gründe dafür?
Also ganz genau kann ich das nicht beurteilen. De facto ist es so, dass diese Beziehungen zwischen Deutschland und Katar zuletzt relativ eingeschlafen waren. Es waren auch relativ wenige hochrangige deutsche Politiker zuletzt in Katar in den letzten Jahren. Und so wie ich das verstanden habe, ist diese Reise ja auch wirklich sehr kurzfristig einberufen worden. Und das Ziel von Habeck war da jetzt eben so ein, ich glaube, er nannte das in der Pressekonferenz so einen motivatorischen, sagt man vielleicht richtig, Schub zu geben der ganzen Sache. Und mit den Unternehmen, mit denen ich auch gesprochen habe, die während dieser Reise, die sagten auch, dass man da in den Gesprächen nicht viel weitergekommen ist und dass man da eigentlich so eine politische Hilfestellung, sage ich mal, brauchte. Und das sagt ja Habeck selber auch in den, der selber auch gesagt, dass er sich eben als Türöffner sieht. Wie, nochmal, ich wiederhole mich da, er selber hat ja diese Verträge, macht er ja nicht, sondern das machen die Unternehmen. Und es scheint eben so, dass der Emir von Katar wollte, dass man da eine gewisse politische Anerkennung beziehungsweise einen Vertrauensaufbau hat, bevor man da das Gas auch für, Flüssiggas auch für Deutschland sprudeln lässt.
Ich habe einen Tweet von dir gesehen. Ich lese den mal vor. 24 Stunden Katar war purer Kampf. Keine O-Töne, wenig Zugang zur Presse. Und wenn man dann runterscrollt, die Kommentare zu diesem Tweet sind auch interessant. Was haben Sie erwartet? Katar ist kein demokratischer Staat. Also ich glaube, das treibt viele um, nicht mehr bei Putin kaufen, aber jetzt von Katar begeben wir uns von einem Autokratenregime in die Hände eines anderen.
Also mich hat das, wie er sagt, ich hatte mich im Vorhinein gar nicht so viel damit beschäftigt. Ich wusste natürlich, dass die Menschenrechtssituation da schlecht zum Teil ist, dass es für die Pressezugänge nicht gut sind. Und es war eben dann genauso, also Kampf im Sinne von, Zugang für uns für die Presse, Drehmöglichkeiten zu bekommen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, das wurde ich jetzt relativ häufig in den letzten Tagen auch gefragt, was denn jetzt besser ist, damit Vergleiche anzustellen. Fakt ist ja nun mal, dass Putin Angriffskrieg auf die Ukraine führt und Ja, da kann man vielleicht schon sagen, dass es besser ist, sein Gas woanders herzubekommen, auch von einer Autokratie wie Katar. Wichtig ist aber, glaube ich, vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, dass das macht auch der Minister Habeck immer wieder deutlich, dass jetzt nicht die Idee ist, das Gas aus Russland mit dem Flüssiggas aus Katar zu ersetzen, was auch gar nicht mengenmäßig auch gar nicht funktionieren würde, davon mal ganz abgesehen. Aber die Idee vielmehr ist zu diversifizieren, also unter anderem eben Gas aus Norwegen zu bekommen, Gas aus den USA zu bekommen eben und eben auch aus Katar, um sich eben genau nicht wieder in so eine Abhängigkeit zu begeben, wie wir sie mit Russland hatten oder haben noch. Die wird ja auch noch eine Zeit andauern. Das sagt der Minister ja auch immer relativ klar, dass wir nicht vor einem Jahr, nicht vor nächsten Jahr unabhängig vom russischen Gas sein werden.
Rohstoffe sind weltweit umkämpft und wir sind im Moment ja nicht die Einzigen, die Öl und Gas von woanders her bekommen wollen. Ich kann mir vorstellen, die Scheichs haben ihr Gas doch längst an andere verkauft, oder? Wie kurzfristig könnten die überhaupt liefern?
Ja, genau darum ging es ja auch immer, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, sage ich mal, die Schiffe, die eigentlich nach Genasien gehen, umzulenken. Davon war jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, in diesen Gesprächen jetzt zuletzt nicht mehr die Rede. Wir wissen allerdings auch nicht ganz genau, was jetzt zwischen dem Emir und dem Minister im Detail abgesprochen worden ist. Aber es geht eigentlich grundsätzlich schon eher um diese längerfristigen Beziehungen, die längerfristigen Verträge, die abgeschlossen werden sollen. Und da haben ja auch einige Unternehmen gesagt, mit denen ich auf der Reise gesprochen habe, dass das jetzt auch nicht von jetzt auf gleich geht. Erstmal so einen Vertrag abzuschließen, dauert ja einen Moment Zeit. Und dann hatte Kerstin ja schon angesprochen, dass wir eben noch gar kein Flüssiggasterminal haben in Deutschland. Auch das wird Zeit brauchen, bis man den aufgebaut hat. Man kann sicherlich auch über Frankreich und die Niederlande Flüssiggas bekommen. Also wird das dann ins europäische Netz eingespeist. Aber grundsätzlich von jetzt auf sofort wird das Flüssiggas von Katar nicht dabei helfen, unabhängig von Russland zu werden.
Die deutsche Industrie ist vor allem auf Erdgas ausgerichtet. Mehr als die Hälfte stammt aus Russland. In Zukunft könnte Deutschland auf Flüssiggas setzen, das mit Tankschiffen nach Europa kommt. Australien ist weltweit der größte Exporteur von Flüssiggas. Danach kommen Katar und die USA. Katar hat von allen dreien das größte Potenzial, seine Förderkapazitäten schnell zu erhöhen. Der Volkswirt Rüdiger Bachmann.
Alternativen zu russischem Öl und zu russischer Kohle lassen sich relativ einfach finden, denn die werden über einem Weltmarkt mit Schiffen transportiert. Das heißt, man kann auf einem Weltmarkt diese Produkte einkaufen, eventuell gegen höhere Preise. Bei Gas ist es ein größeres Problem, da Gas jedenfalls, so wie wir das bisher in Deutschland gemacht haben, über Pipelines kommt, die eben physische Infrastruktur benötigen. Und wir in Deutschland zurzeit noch keine Technologie haben, das sogenannte Flüssiggas zu verarbeiten. Das soll sich zwar jetzt ändern, aber solche Terminals zu bauen, dauert einige Zeit.
Kerstin, auch die USA wollen sich unabhängiger machen von den bisherigen globalen Lieferketten. Würdest du sagen, der Ukraine-Krieg, der hat dieses Ziel nochmal besonders befeuert?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also es ist ja grundsätzlich so ein Ansatz oder das Selbstverständnis der USA, dass man möglichst autark sein möchte. Das war nicht nur Trump, der gesagt hat, er will alles in Amerika produzieren, sondern nur dieses, wir können das hier selber. Das ist schon ein starker Grundzug. Beim Öl und beim Gas, da sind die USA ja gut mit dabei als Produzenten. Aber auch Biden möchte ja eigentlich ganz woanders hin. Er hat ja als Ziel ausgegeben, bis 2030, dass 50% aller Neuwagen hier in den USA elektrisch sein sollen. Bei diesem Ziel sind die USA komplett abhängig von anderem. Zum Beispiel Lithium, der Hauptbestandteil der Batterien. Da sind die USA komplett abhängig von Importen aus anderen Ländern. Dabei haben sie eigentlich gute Vorräte hier. Da will die Biden-Regierung ohnehin ran und hat da im letzten Sommer einen Blueprint, also einen Plan dafür vorgelegt. Aber dieses Vorhaben wird sicher noch mal an Fahrt gewinnen. Da werden die USA auch vor dem Hintergrund dieses Konflikts noch mal so richtig Gas geben.
Lithium wird oft weißes Gold genannt. Es handelt sich um ein Leichtmetall. Es wird vor allem für Autobatterien gebraucht. Als Energiespeicher verspricht Lithium eine hohe Leistung, ist günstig und langlebig. Lithium gilt als Schlüsselrohstoff. Ohne Lithium keine Elektromobilität. So wird der Bedarf an seltenen Metallen wie Lithium oder auch Nickel noch dramatisch steigen.
Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Kosten explodiert. Der Preis für Nickel hat sich in diesem Jahr allein verdoppelt. Lithium ist um 2/3 teurer geworden. Lithium und die Technologie dahinter, das kommt vor allem aus China im Moment. Aber die USA entdecken die Rohstoffe sozusagen vor der eigenen Haustür im eigenen Land. Und da warst du gerade, du hast gedreht, dort, wo es Lithiumvorkommen gibt, in Kalifornien. Wie muss man sich diese Gegend dort vorstellen? Wie hast du diese Reise erlebt?
Also das ist eine Gegend ganz im Süden Kaliforniens, fast schon in Mexiko an der Grenze. Das ist sehr trockene Wüste, Wüstengegend. Und das ist so am Rand des St. Andreas-Grabens. Also da ist viel tektonische Verschiebung und dadurch ist da viel Erdwärme. Und dadurch ist unter dieser Erde wahnsinnig heißes Wasser. Ich glaube, so ungefähr 300 Grad Celsius hat das. Und dieses heiße Wasser, das wird schon seit vielen Jahrzehnten benutzt zur Stromerzeugung. Also da stehen in dieser Gegend 11 so Geothermieanlagen, mit denen schon seit Jahrzehnten Strom erzeugt wird. Und was sie eben rausgefunden haben, ist, dass diese heiße Sohle, dieses Salzwasser, eben auch voller Lithium ist. Und da hoffen die jetzt ranzukommen. Es gibt im Moment zwei bewährte Verfahren, Lithium zu gewinnen. Das eine ist so eine Tagebaumethode, also wie man auch Braunkohle oder Steinkohle rausholt. Das macht man vor allen Dingen in China und Australien. Und eine andere Methode, die vor allen Dingen in Ländern wie Chile verwendet wird, ist einfach dieses salzige Wasser rauszupumpen, verdunsten zu lassen. Geht natürlich viel Grundwasser verloren und dann dieses Salz zu gewinnen. Und die versuchen hier eben eine andere Methode, setzen da große Hoffnungen drauf. Aber man muss auch sagen, bisher produzieren sie eben noch nichts.
Wie groß sind denn diese Vorkommen dort?
Also wir haben auch mit einem Geologen gesprochen, der die Vorkommen gerade in dieser Gegend untersucht hat. Und der sagt, wenn man da rankommt, alleine das würde reichen, um die USA unabhängig zu machen von anderen Staaten. Also das alleine. Dann haben die USA eben noch weitere Vorkommen, zum Beispiel in Tagebauminen in Nevada, die gerade aber noch nicht in Betrieb sind. Also die haben allein dort genug, um sich autark zu machen und noch weitere Vorräte.
Da entstehen jetzt enorme Hoffnungen, ne? Goldgräberstimmung. Die sitzen auf einem Schatz vielleicht, wie früher im Wilden Westen. Wie ist die Stimmung dort?
Ja, das ist so. Also diese Gegend, in der wir da waren, rund um den Salton Sea, Imperial Valley heißt die Gegend, ist eine der ärmsten Gegenden der USA mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten. Da ist nicht viel, das sieht man auch, wenn man da durchgeht. Da ist viel Leerstand, viel Verfall, viel Armut. Und da gibt es Menschen, die träumen schon von einem Lithium Valley in Anlehnung an das Silicon Valley. Und der Gouverneur Kaliforniens, der spricht sogar schon vom Saudi-Arabien für Lithium. Also da sieht man, wie hoch die Erwartungen geschraubt werden. Nicht nur, dass mit dem Lithium Geld gemacht wird, sondern auch, dass Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie entstehen, dass da eine ganze Kette bis hin zur Batterie oder zum E-Auto entsteht. Aber man muss sagen, ich habe auch mit einem Experten gesprochen und der sagt halt, das sind tolle Träume und er wünscht dieser Region ganz viel Glück, dass das funktioniert. Aber bisher gibt es zwar im Labor schon Erfolge damit, aus diesem heißen Salzwasser das Lithium herauszufiltern, aber eben noch nicht in großen Mengen und nicht in einem kommerziellen Maßstab, was es ja bräuchte. Und der sagt, das ist nichts, was jetzt den USA und anderen in diesem Jahrzehnt hilft, das ist seine Prognose. Und der sagt halt, wenn die USA jetzt das Problem lösen wollen, dann müssen sie ran an andere Vorkommen, an die Minen, die sie in Nevada haben, die auch teilweise im Prinzip genehmigt waren, aber jetzt festhängen, weil es Klagen dagegen gibt. Also das sind die Vorräte, die mit bewährten Verfahren leicht zugänglich wären. Auch dort riesige Mengen, die die USA hätten. Aber das hängt eben fest. Und diese Gegend, in der wir waren, ist so ein Zukunftstraum, der ganz toll ausgehen kann für die Menschen und für die Autoindustrie, der aber doch auch eher in die Perspektive gerichtet ist und der Ausgang ist eben auch noch nicht sicher.
Lithium ist der eine Stoff, in den große Hoffnung gesetzt wird, um wegzukommen von fossilen Brennstoffen, zum Beispiel beim Verkehr. Es gibt noch einen anderen Hoffnungsträger und das ist Wasserstoff. Und darum ging es ja auch bei eurer Reise in den Nahen Osten, Juli. Ihr seid dann weitergereist in die Vereinigten Arabischen Emirate. Welche Rolle spielt Wasserstoff für uns? Ist das der Stoff, aus dem die Träume sind?
Also das ist erstmal spannend. Genau, wir sind dann weitergefahren in die Emirate, die sehr, sehr reich geworden sind mit dem Öl. Und die setzen jetzt peu à peu, damit, wenn es kein Öl mehr rausgeholt wird, dass sie dann weiterhin finanziell sehr gut dargestellt werden, setzen sie jetzt auf Wasserstoff. Und das macht doch Sinn, weil die Region hat wirklich ja extrem viel Sonne und das will man nutzen. Also da ist man noch eigentlich eher an den Anfängen und da ging es jetzt darum, vor allen Dingen die Kooperation und Testkooperation mit deutschen Unternehmen aufzubauen, was die Produktion, aber auch was die Lieferketten angeht. Denn in Deutschland, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den du fragtest, brauchen die Unternehmen Wasserstoff gerade in der Stahl- und Chemiebranche, weil die ja nun auch klimaneutral werden sollen und das, oder wollen oder beides im besten Fall. Und da brauchen sie diesen Wasserstoff gerade. Was sollen ja künftig dann die Koksöfen ausgetauscht werden und sollen mit Wasserstoff betrieben werden. Und ich habe da am Rande der Reise mit der ThyssenKrupp-Chefin, der Vorstandsvorsitzenden Merz gesprochen und die sagte mir, wenn ich mich richtig erinnere, um überhaupt diese Dimension klar zu haben, die bräuchten im Jahr 3.800 Windkrafträder allein, um für ThyssenKrupp eben genügend Wasserstoff zu produzieren. Also das ist gigantisch. Das wird nicht alles möglich sein, dass das all das in Deutschland produziert werden wird und deshalb muss es Kooperation geben. Daher ist jetzt eben auch deshalb Habeck in die Region gefahren, um da einen Türöffner zu geben, damit es da Kooperation eben unter anderem mit den Vereinigten Arabischen Emirate geben soll.
Bei Wasserstoff sprechen manche Experten von Wundergas. Wasserstoff wird künstlich hergestellt durch das Aufspalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Prozess allein verbraucht enorm viel Energie. Doch der Vorteil von Wasserstoff, er lässt sich vielseitig einsetzen. Er kann Strom speichern und vor allem über weite Strecken transportieren. So könnte Wasserstoff ein wichtiger Energieträger werden für die Industrie. Kanzler Scholz hat nach dem Angriff auf die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen. Damit war ja das Verhältnis zu Russland gemeint. Auch, dass wir uns militärisch stärken wollen. Alles das, was jetzt in Gang gekommen ist in den USA, hier in Deutschland, würdest du sagen, würdet ihr sagen, wir erleben auch sowas wie eine Zeitenwende im Energiesektor?
Na sicherlich. Also ich würde sagen, schon allein natürlich der Versuch, dass Deutschland versucht zumindest von der Abhängigkeit, wir kriegen ja 55% unseres Gases aus Russland bis dato, dass man versucht von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Beim Öl ist das ja auch so, dass man da versucht, jetzt möglichst schnell wegzukommen. Und langfristig heißt das Ganze natürlich, gibt das denen all denen Aufwind, die sowieso sagen, wir müssen mehr in erneuerbare Energien investieren. Lindner hat ja, der Finanzminister Hi. Lindner hat ja von Freiheitsenergien gesprochen. Also das gibt denen natürlich einen Schub. Gleichzeitig ist es kurzfristig so, dass man ja doch viel mehr noch auf eben Gas jetzt zurückgreifen muss, aber womöglich ist ja jetzt auch in der Diskussion, ob man Kohlekraftwerke länger laufen lassen muss. Die Diskussion um Atomkraft ist zurück. Also da gibt es viele neue Diskussionen und es wird ja auch immer gesagt, da gibt es jetzt irgendwie auch keine Tabus, um zu gucken, wie man eine Versorgungssicherheit herstellen kann, unabhängig von Russland.
Kerstin Klein in Washington, Juli Kurz in Berlin. Das war ausgesprochen interessant. Vielen Dank. Mehr Ausland, mehr Ukraine und mehr über diese verrückte Zeit, in der wir leben, gibt's am Sonntag im Weltspiegel. Und noch eine Empfehlung habe ich, den wirklich hervorragenden Podcast meiner beiden Kollegen Andreas Flocken und Carsten Schmiester, Streitkräfte und Strategien.
Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Ich war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, Washington und zuletzt in Stockholm. Dort gehörten auch die baltischen Republiken zu meinem Berichtsgebiet.
Und ich bin Andreas Flocken, sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen Jahren verantwortlich für die Sendung Streitkräfte und Strategien.
Es herrscht Krieg in Europa. Von einem Tag auf den anderen war alles anders.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Die Menschen haben Angst und es gibt viele Fragen zur Rolle Europas, zur Rolle Deutschlands und der Bundeswehr in diesem Krieg.
Wir haben es bis zur letzten Minute mit Diplomatie versucht. Der Kreml hat uns hingehalten, belogen.
Wir versuchen Antworten zu finden auf die täglich neuen Entwicklungen in der Ukraine. Der NDR-Info-Podcast. Streitkräfte und Strategien.
Streitkräfte und Strategien. Hashtag Ukraine. Das Podcast-Update zum Krieg in Europa.
Alle Folgen des Podcasts und weitere Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der Audio-App der ARD, der ARD-Audiothek.
Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 25. März. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Darüber freuen sich Nicole Bühlhoff, Alex Berge und ich, Philipp Abrech.